Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ich freue mich. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, so gibt Gott dir einen neuen Anfang. So bekommst du einen neuen Anfang. Aber bevor wir ins Wort Gottes gehen, lass uns nochmal beten miteinander. Vater, wir bitten dich, dass du uns Licht aus deinem Wort gibst heute, einen Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst in der Erkenntnis deiner selbst. Dass du unseren Sinn informierst, unser Herz inspirierst, Herr, dass du Ketten fallen lässt. Vater, deine Engel sind hier und tun ihr Werk. Dein Geist ist da und sprengt die Ketten, die gedanklichen Ketten. Lässt uns ausbrechen aus den Gefängnissen, in denen wir stecken. Herr, wir danken dir dafür. Verherrlich dich heute Morgen in Jesu Namen. Amen. Das Problem, über das ich heute Morgen sprechen möchte, ist folgendes. Du hast dich ein wenig mit einem unbefriedigenden Leben arrangiert. Okay? Es ist so eine Sache. Du bist unzufrieden mit deiner Lebenssituation, hast dich aber arrangiert. Deine Beziehungen sind kompliziert, deine Arbeit macht dir nicht allzu viel Spaß. Bei manchen ist es vielleicht sogar so, dass sie Dienst nach Vorschrift machen, kommen ein bisschen später am Morgen, dafür gehen sie ein bisschen früher am Abend. Sie trauen sich aber nicht, was zu ändern, weil sie zu viele schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Änderung. Ja, du hast vielleicht schon eine Trennung hinter dir. Und jetzt sollst du dich auf eine neue einlassen. So eine Sache. Aber ich sag dir mal was. Diese Unzufriedenheit, die du spürst, die hat Gott auch gesehen. Gott hat dich schon im Auge. Und er gibt dir einen neuen Anfang. Aber, sag mal aber. Aber dieser Anfang, der wird dich was kosten. In anderen Worten, du musst auf Gott eingehen. Du musst auf Gott zugehen und wenn du das machst, dann hebt er dich von einer Ebene auf eine neue. Dann tut sich für dich eine Tür auf und dann geht's besser weiter. Schau, Gott muss von dir etwas verlangen, was dich ein wenig fordert, also was anspruchsvolles Verlangen von dir, damit du aus dem magnetischen Umfeld von der Vergangenheit rauskommst und einen Grund hast, nach vorne zu schauen in die Zukunft. Denn viel zu viele von uns blicken chronisch nach hinten. Die fahren ihr Leben dadurch, dass sie in den Rückwärtsspiegel schauen. Aber der Rückspiegel im Auto, der ist viel kleiner als die Windschutzscheibe, ist das richtig? Weil du nämlich nach vorne fahren sollst und nicht nach hinten. Aber viele denken eben an schlechte Erfahrungen, die sie gemacht haben. Diese schlechten Erfahrungen lassen sie jetzt zaudern. Sind sie nicht mehr so wagemutig, wie gesagt, weil sie schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen sind. Und der Herr sagt dir heute Morgen, ich habe dich im Auge, ich habe eine neue Ebene für dich, aber du musst dich darauf einlassen. Amen. Also der Herr wird was von dir wollen. Was es ist, das wird er dir noch zeigen. Oder er hat es dir schon gezeigt und ich erinnere dich nur. Aber jetzt lass uns mal zum Johannesevangelium Kapitel 4 gehen. In Johannesevangelium Kapitel 4, da ist die Rede von einer Frau. Und zwar sind wir in Samaria. Okay, also Zeit vor 2000 Jahren. Und wir sind jetzt in Samaria. Und eine Frau wacht morgens auf. Man schaut zum Fenster raus und sieht, wie die anderen Frauen mit dem Krug auf dem Kopf zum Brunnen gehen. Und sie sagt sich, ja, da kann ich nicht mit, weil sie ist unbeliebt in ihrem Dorf. Man mag sie nicht so besonders, weil sie nämlich eine giftige Person ist. Ihr persönlich fällt es natürlich nicht auf. Sie denkt, sie ist einfach nur, sie sagt, wie es ist. Aber die anderen, die empfinden, dass es gar nicht so notwendig ist, immer alles zu sagen, so wie es ist. Und außerdem ist er in der Lage, innerhalb kürzester Zeit mit allen Nachbarn einen Streit vom Zaun zu brechen, mit 5 Nachbarn auf einmal. Und dann toben sie da und dann wollen sie die natürlich nicht sehen. Und bevor sie sich jetzt also da demütigt und mit den anderen Frauen rausgeht zur Quelle, um dort Wasser zu schöpfen, bleibt sie daheim. Sie geht erst zur Mittagszeit. Zur Mittagszeit ist es wie auf dem Bild hinter mir, die Sonne scheint vom blauen Himmel. Ja, es ist heiß, es ist staubig, es geht kein Wind, kein Lüftchen regt sich. Und sie schaut raus auf die Straße, Luft ist rein, kein Mensch ist unterwegs. Sie nimmt also ihren Wasserkrug und jetzt geht sie raus zur Quelle. Und sie seufzt, weil sie nämlich unzufrieden ist mit ihrem Leben. Sie ist so unpopulär in der Stadt. Und nicht nur das. Sie ist schon 5-mal verheiratet gewesen und jetzt lebt sie mit einem zusammen, mit dem sie nicht verheiratet ist. Ich meine, der erste, mit dem sie verheiratet war, da hatte sie keine Wahl. Das haben die Eltern einfach beschlossen. Du heiratest den. Fertig. Dann bleibt das Geld quasi in der Familie, so ungefähr. Und den konnte sie nicht leiden, den Typen, mit dem sie da verheiratet worden ist. Oder sie muss heiraten. Das ist dann vielleicht eher im Modernen gewesen. Wäre das so gewesen, dass sie vielleicht heiraten hätten müssen, aus irgendwelchen Gründen. Aber sie hat sich mit ihm nicht besonders gut verstanden. Dafür hatte der aber einen verständnisvollen Freund. Mit dem hat sie sich angefreundet, immer besser, bis ihr Mann das einfach nicht mehr mit anschauen konnte und dann ist er verduftet. Schon mal erstes Scheitern. Dann hat sie sich zaghaft auf den zweiten eingelassen. Der zweite, der war etwas, der war nicht ganz so, der war nicht ganz so, so dominant, okay? Der war anders. Der war genau genommen überempfindlich. Der hat nämlich sie verlassen, weil sie ständig genörgelt hat. Sie hat empfunden, sie sagt, wie es ist, und er hat es als Nörgeln ausgelegt. Stell dir das mal vor. Er kam zu seiner Frau heim und hat gemeint, Liebling, das Auto ist abbezahlt. Und sie sagt, die alte Kiste, wir brauchen sowieso ein neues. Schau mal den Nachbarn an, was der für ein Auto hat. Das ist ein Auto und du kommst mir mit dieser alten Kiste. Und so in dem Stil ging es die ganze Zeit weiter. Es ist nicht so erbaulich gewesen. Okay, man kann es übrigens auch für Männer übersetzen. Okay, hier ist nur die Rede von einer Frau, deswegen arbeite ich mich jetzt an den Frauen ab. So, irgendwann hat sich der gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, die nölt die ganze Zeit. Wenn er von der Arbeit zur Tür reinkommt, glaubst du, da wäre das Essen fertig? Kannst du vergessen. Hallo, sagt sie. Also schaut ihn nicht an, aber tippt dafür auf dem Telefon rum. Ja. Er denkt sich, hallo, auch dir. Und irgendwann, weil er eben so empfindlich war und so sensibel war, war ein Sensibelchen, hat er das nicht mehr gepackt. Er ist wieder zurückgezogen zu seiner Mutter. Dafür hat sie einen anderen getroffen. Anderer, der war jetzt nicht so überempfindlich, das war mal ein Mann, versteht ihr? 2 Meter breit, 2 Meter groß, quadratisch praktisch gut. Der war in Ordnung, der war ganz nach ihrem Geschmack. Und der hat auch gar nichts dagegen gehabt, wenn sie mal ein bisschen gezickt hat, verstehst du? Weil das war einfach, das hat ihm gefallen, bis es mal ihm nicht mehr gefallen hat. Als sie ihn mal öffentlich kritisiert hat, vor seiner Verwandtschaft noch dazu, hat er sie gepackt, weil ein bisschen so war er, ja, hat er sie an den Haaren gepackt, hat sie rausgeschleift in das Haus und da hat er ihr dann, und nicht nur einmal, da hat sie sich gedacht, nö, wer bin ich denn? Bin ich vielleicht in seinem Boxsack oder was? Hat sie den auch verlassen. Naja, und da hat sie schon einige durch. Ja, und die Sonne scheint heiß und es ist staubig und sie ist allein, innerlich. Na, der hat einfach ihren Witz nicht verstanden und ihre Liebe zur Wahrheit nicht. Der hat sie zynisch gefunden und nicht gemocht, dass sie ihn öffentlich bloßstellt. Wirklich blöd. Dann hat sie einen vierten gefunden. Sie ist jetzt nicht mehr so anspruchsvoll gewesen. Sie hat einen vierten gefunden, der hat sie so angelächelt, so forsch. Wenn der gelächelt hat, ist die Sonne aufgegangen. Das war mal wunderschön, das war prima. Nur das Blöde war, dass der jede angelächelt hat. Und dass bei jeder das Herz aufgegangen ist. In anderen Worten, der hat sie betrogen nach Strich und Faden. Hat nichts getaugt. Außerdem hat er ihr Geld verjubelt, ja, dass sie da sich hat erarbeitet hat. Ein lieber Mann, wirklich blöd. Also hat sie den auch, eines Tages ist sie ihm mit dem Teppichklopfer nachgegangen und hat ihn aus dem Haus geprügelt, ja, als er sie wieder mal mit der Nachbarin erwischt hat. Üble Sache. Und der fünfte, ihr Lieben, der fünfte, der war 30 Jahre älter als sie. Der hätte ihr Großvater sein können. Der war eigentlich ruhig genug und friedlich genug, mit dem hätte es ausgehalten, aber das Blöde ist, der ist irgendwann gestorben. Er hat ja ein Erbe hinterlassen, das hat geholfen, was sonst hätte wahrscheinlich keiner mehr gemocht. Aber so hat sie noch einen gefunden, der dann bei ihr eingezogen ist. Und jetzt lebt sie halt mit ihm zusammen. Sie will den nicht heiraten, weil sie war schon 5-mal verheiratet und es war nicht so gut. Was weiß ich, was mit dem jetzt wieder passiert. Sie ist innerlich vollkommen unzufrieden mit ihrer Lebenssituation. Versteht ihr? Sie ist so oft in Beziehungen gescheitert, sie hat so oft den Mund nicht gehalten, ihre schnippische Art hat ihre solche Schwierigkeiten gemacht. Jetzt ist sie ein wenig entmutigt. Und innerlich schreit sie nach Gott. Sie sagt, ey, es muss doch einen Ausweg aus mir geben. Sie fängt jetzt an, ihr Herz zu öffnen für Gott. Also nicht so, dass er jetzt ständig zum Tempel gehen würde, denn wir sind ja in Samarien. Ich muss vielleicht was über die Samariter ganz kurz sagen. Die Samariter waren keine Juden, sondern als seinerzeit die Assyrer kamen und das Nordreich Israel deportiert hat. Der König von damals ist einfach gekommen, hat Israel erobert, den nördlichen Teil. Dann hat er die Leute aus Israel deportiert. Er hat sie woanders angesiedelt, in Babylon, in anderen Ländern. Und er hat Leute aus anderen Ländern, aus Babylon und sonst woher, lauter Ausländer, lauter Migranten, die hat er in Israel angesiedelt. Und plötzlich war kaum einer, vielleicht noch 20% der Leute, war noch im Land geboren. Der Rest hatten alles einen Migrationshintergrund. Und die Leute, die da kamen, die haben einerseits sich mit dem Gott dieses Landes, mit Jahwe, gutstellen wollen. Andererseits haben sie aber auch die Götter ihrer Väter nicht verlassen. So haben sie jetzt also Gott und die Götzen angebetet. Und dafür haben die Juden sie ganz furchtbar verachtet. Denn die Juden waren diejenigen, die das Wort Gottes behalten haben, auch in der babylonischen Gefangenschaft, das Wort Gottes hochgehalten haben. Sie haben es nicht verfälscht. Sie haben geschaut, dass es genau so bleibt, wie sie es überliefert bekommen haben. Sie haben alle Götzen kaputt gemacht und sie haben sich zu Jahwe zurückgewendet. Deswegen hat Gott sie seinerzeit aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgeführt. Die Juden. Die waren noch Juden, mit Jüdinnen verheiratet. Die waren also noch ein Volk. Die anderen waren eine Bevölkerung. Und so haben die Juden, eben weil sie nur Juden waren und den wahren Glauben hatten, drunter geblickt auf die Samariter. Und es war so schlimm, da gab es auch Bürgerkrieg und so, es war so schlimm, dass die miteinander nicht mehr geredet haben. Muss man vielleicht dazu sagen. So, jetzt waren Juden in Galiläa, es waren Juden in Judäa und dazwischen drin in Samaria. Naja, da war dieses Mischvolk, da waren diese Leute, die nirgendwo so richtig dazugepasst haben. Leute, die sich fremd gefühlt haben. Über Jahrhunderte fremd im Land gefühlt haben, musst du dir mal vorstellen. Und diese Frau, die wandert jetzt also aus ihrem Haus raus, Luft ist rein, alles ist, Straßen sind leer, sie wandert jetzt raus bis zur Quelle. Eigentlich gab es in Samaria selber, in dieser Stadt in Sichar, auch Quellen, Brunnen, aber da ist sie nicht hingegangen. Vielleicht waren da Frauen aus der Stadt. So ist sie rausgegangen zum Brunnen vor dem Tore. Und dort hat sie gemerkt, oh, dort im Schatten der Bäume, kaum dass man sieht, da sitzt schon einer. Ja, die Sonne knistert drunter, es ist heiß, kein Lüftchen regt sich. Und sie geht hin und sie stellt fest, ach, das ist auch noch ein Jude. Oh, wahrscheinlich fängt er gleich an zu keifen, nimmt kleine Steine und wirft sie auf sie. Wieder Ablehnung. Das haben die gemacht, so Zeug. Sie schöpft jetzt also Wasser, sie lässt ihren Krug runter in den Brunnen, ihr Schöpfgefäß. Und man muss wissen, dieser Brunnen ist tief, 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 tief. 30 Meter oder so. Weißt du, wie tief 30 Meter sind? Sehr tief. Und dort holt sie dann das Wasser rauf. Kaum ist ihr Krug voll und sie setzt ihn am Brunnenrand ab, spricht der Mann hinter ihr und sagt zu ihr, gib mal was zu trinken, bitte. Und sie denkt sich, wie bitte? Anstatt dass sie ihm einfach was gibt, macht sie den Mund auf. Jakobus Kapitel 3, Vers 5, da heißt, die Zunge ist ein unstetes Übel, setzt den ganzen Lauf des Daseins in Brand und wird von der Hölle entzündet. Sie macht also den Mund auf, der bisher schon solche Schwierigkeiten immer gemacht hat. Und sie sagt zu ihm, hä? Wie kommt's, dass du, der du ein Jude bist, von mir, die ich eine Samariterin bin, was zu trinken willst? Was bist du für einer? Also, versteht ihr? Man merkt schon wieder den Konflikt knistern in der Luft. Merkst du das? Warum streiten wir eigentlich nicht? Wie gibt's das? Sie ist schon bereit, ja, irgendwie sich zu verteidigen, sich wieder verbal zu kämpfen, Schwerter zu kreuzen. Aber Jesus ist anders. Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer da mit dir spricht, würdest du ihn bitten und er würde dir fließendes Wasser geben. Lebendiges Wasser ist fließendes Wasser. Und jetzt kratzt sich diese Frau am Kopf und sagt, Meister, du willst mir fließendes Wasser geben. Woher hast denn dieses fließende Wasser? Du hast fließendes Wasser und bittest mich um Wasser. Warum trinkst du nicht das fließende Wasser, das du hast? Warum bittest du dann mich um Wasser? Wir haben übrigens hier stehendes Wasser. Im Brunnen ist stehendes Wasser. Und sie kapiert nicht, dass er von verschiedenen Arten von Wasser spricht. Er sagt, wer von dieser Quelle trinkt, der wird wieder durstig. Wer von der Quelle trinkt, die ich ihm gebe, das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr dürsten in alle Ewigkeit. Und sie kapiert es immer noch nicht. Sie erkennt nicht, dass er vom ewigen Leben und so weiter von ihr spricht, sondern sie sagt, ja, also du willst von mir Wasser. Ich sag mal, gib du mir Wasser. Dann muss ich nämlich nicht mehr kommen hier zu diesem Brunnen, dann spare ich mir ihn auf meine Arbeit, baue mir quasi einen Wasserhahn ein in mein Haus. Und so reden sie da. Lass mir mal Folgendes noch festhalten. Diese Frau ist an diesem Morgen aufgestanden und hat nicht gewusst, dass dieser Tag ihr Leben für immer verändern wird. Sie hat nicht gewusst, dass sie an diesem Tag einen neuen Anfang bekommen wird. Sie hat nicht gewusst, dass sie an diesem Tag einem Menschen begegnen wird, der ihr Leben für immer vollkommen transformiert. Hat sie nicht. Aber Jesus, Gott der Vater, hat es gewusst und er hat dafür gesorgt, dass sein Sohn allein am Brunnen ist. Denn wir erinnern uns nochmal, die Juden und die Samariter hatten nichts miteinander zu tun. Und jetzt ist es so, dass seine Jünger in die Stadt gegangen sind, um dort was zu essen zu kaufen. Das ist eigentlich auch schon ein Wunder, dass sie bei den Samaritern was zum Essen gekauft haben. Verstehst du? Das ist so ungefähr wie, also man vergebe mir den Vergleich, aber so wie wenn ultrarechte Neonazis hier beim Türken in Gemüseladen gehen. Die haben sich schon sehr geändert, die sind schon offener geworden, diese Jünger seiner Zeit. Die sind noch nicht mehr so ultranationalistisch, sind schon offener für andere. Die sind jetzt also weg. Wenn nämlich die da gewesen wären, als diese Frau gekommen ist, dann hätten die irgendwie das Gespräch sabotiert. Es wäre nicht so lockerflockig gegangen. Jesus hätte sich mit ihr nicht in Ruhe unterhalten können. Aber so hat Gott es gefügt, dass sie weg waren und dass Jesus allein war. Und noch was, mein Punkt eigentlich. Gott hat gewusst, dass diese Frau Probleme hat in der Stadt und dass sie aufgrund dieser Probleme zur Mittagszeit zum Brunnen kommen wird. Und dort hat er genau richtig, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, Jesus platziert, dass der mit ihr reden kann. Gott hat ihre unangenehmen Umstände, ihre katastrophalen Lebensumstände dafür benutzt, um die ihr zum Heil zu wenden. Wenn sie nämlich keine Probleme gehabt hätte und sich mit allen gut verstanden hätte, dann wäre sie gar nicht erst dort angekommen, wo Jesus jetzt ist. Das ist ein wichtiger Punkt, sei da noch dabei. Du denkst, du hast so viele Probleme und diese Probleme, die haben dir ein für alle Mal die Beziehung zu Gott ruiniert. Im Gegenteil, wenn du dich im Herzen zu Gott hinwendest, hör mal gut zu, wenn du dich im Herzen zu Gott hinwendest und zu ihm schreist und sagst, Gott im Himmel, ich brauche deine Hilfe, dann blickt Gott auf dich runter und dann nimmt er deine katastrophalen Lebensumstände und zwingt sie dazu, dir zu dienen. Die müssen dir dann dienen. Paulus sagt, alle Dinge müssen dir zum Besten dienen, wenn du Gott liebst. Und wenn du zu Gott schreist und sagst, Gott im Himmel, hilf mir, dann macht Gott es. Gott sagt dann, okay, gut. Hier streitet sie sich mit allen Leuten, sie muss also allein zum Brunnen, dann setze ich meinen Messias an den Brunnen, dann kann der mit ihr reden und ihr Worte ewigen Lebens bringen. Der kommt dann schon ins Gespräch mit ihr und dann bekehrt sie sich. Dann passiert, dann springt der Funke über und dann bekommt sie einen neuen Anfang. Denn das ist ja, was sie will. Sie lebt mit einem zusammen jetzt, den sie nicht heiraten will, weil sie sich nicht traut. Und Gott sagt, okay, sie kriegt einen neuen Anfang. Aber, sie muss auf den Herrn eingehen, sie muss auf Jesus eingehen, das ist wichtig. Also nochmal, schwierige Umstände, in denen du drinnen steckst, das Chaos, in dem du lebst, ist für Gott kein Problem, sondern er kann daraus einen Segen machen. Sag mal, preis dem Herrn. Das ist gute Nachricht. So, also, hab keine Angst vor deinen Fehlern, Gott wird deine Fehler benutzen zum Guten. Wenn du dich zu ihm wendest und zu ihm schreist und Gott sagst, Gott hilf mir. Oh Mann. So, diese Frau stänkelt jetzt also mit Jesus. Bist du vielleicht größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegraben hat und er hat rausgetrunken und seine Kinder und seit 1500 Jahren und noch mehr trinken Leute aus diesem Brunnen und jetzt kommst du an und du erzählst mir was vom fließenden Wasser? Und Jesus geht auf diese Sachen gar nicht ein. Er sagt zu ihr, geh und hol deinen Mann. Denn es sieht nicht gut aus, zur damaligen Zeit sah es nicht gut aus, wenn ein Mann mit einer Frau geredet hat, ein Jude mit einer Samariterin schon gleich gar nicht. Wenn es jemand von beide weg sieht, wenn da der neugierige Nachbar mit dem Feldstecher steht und zuschaut, dann hat er sofort eine Story auf Lager und das kann Jesus nicht brauchen. Er kann nicht ins Gerede kommen wegen einer Frau. Und deswegen sagt er jetzt also, geh ins Dorf und hol deinen Mann. Und jetzt kommt's. Sie nimmt jetzt nicht ihren Krug und sagt, so ein komischer Mensch, und geht weg, sondern sie sagt, in einem Anfall von Offenheit und Ehrlichkeit und zerbrochenem Herzen und Zermürbtheit, sie lässt das Haupt sinken und sagt, ich habe keinen Mann. Ja, wenn du einfach nur mit jemandem zusammenlebst, hast du nämlich keinen Mann. Es ist nicht dasselbe wie verheiratet sein. Und dann kommt's. Und dann sagt Jesus zu ihr, das stimmt, du warst 5-mal verheiratet und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und jetzt gehen der Frau die Augen auf. Was ist denn das für einer? Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Du weißt Dinge, die niemand wissen kann. Und Jesus will ihm, also Jesus sagte quasi im Herzen, ja, wend dich an mich und ich gebe dir Hilfe, wo du dir selber nicht helfen kannst, gute Frau. Gott gibt dir Hilfe, Jesus gibt dir Hilfe an Stellen, an denen du dir selber nicht helfen kannst. Darauf ist er spezialisiert. Das ist sein Ding. Also wenn du mit Unmöglichkeiten konfrontiert bist, macht überhaupt gar nichts. Wenn du dich mit Gott gut gestellt hast, hilft er dir. Okay, und wie man das macht, das studieren wir jetzt ein wenig. So, diese Frau sagt, ja gut, stimmt, ich habe 5 gehabt und der, mit dem ich jetzt lebe, habe ich nicht. Mit dem bin ich nicht verheiratet. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Du bist ein Prophet. Jetzt habe ich mal eine Frage, wenn du jetzt schon Prophet bist und Bescheid weißt. Es ist so, unsere Väter sagen, wir sollen auf dem Tempel im Gerizim anbeten. Und ihr Juden, ihr sagt, wir sollen im Tempel in Jerusalem anbeten. Was ist jetzt der richtige Ort? Und Jesus sagt, gute Frau, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, das Heil ist aus den Juden. Und dann sagt er was extrem Wichtiges. Er sagt, die Zeit kommt und ist jetzt da, wo ihr Gott nicht mehr im Tempel anbetet oder auf dem Berg da oben, sondern ihr müsst Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott sucht Anbeter, und das ist schon mal der erste Schritt auf ihn zu, Gott sucht Anbeter, die ihn anbeten in Geist und in Wahrheit. Und er sagt jetzt, okay, was bedeutet das? Im Geist bedeutet nicht auf dem Berg und nicht im Tempel, sondern im Geist bedeutet in dir drinnen. In anderen Worten, das kannst du überall machen. Du musst nur dich innerlich selber beteiligen daran. Und in Wahrheit anzubeten bedeutet nicht am Sabbat in die Synagoge zu schlappen, dort den Gottesdienst mitzumachen, die vorgeschriebenen Gebete zitieren und dann wieder heimgehen, als ob nichts gewesen wäre. Sondern in Wahrheit bedeutet mit Herzensbeteiligung. Denn wer weiß es, du kannst es Vaterunser beten und dein Kopf ist ganz woanders. Hast du das schon mal gemacht? Genau, schau, das ist das, was Jesus eben nicht haben will. Er sagt, wenn du betest, dann in Wahrheit. Das bedeutet, spul nichts ab, sondern formuliere ich mir mit eigenen Worten, aber lass es echt sein. Lass deine Anbetung echt sein. Er sagt hier zu ihr, liebe Frau, es ist schnurzpiepegal, wo du betest. Es ist wichtig, wie du betest. Du musst dein Herz beteiligen. Sehe die Religion nicht als etwas an, was du halt so abspulst, sondern mach das mit innerer Beteiligung. Das ist eigentlich ziemlich logisch, ziemlich einfach. Die meisten von uns leben schon so. Aber es ist trotzdem gut, wenn wir uns das wieder mal in Erinnerung rufen, Amen. Weil es gibt es nämlich, dass alles ganz gut läuft und dann kommst du so ins Schweben oder ins Segeln. Du betest dann, aber so mehr pro forma. Du liest Bibel, ja, aber hinterher weißt du nicht mehr, was du gelesen hast. Das ist nicht so gut. Was du machen solltest, ist dich hinsetzen jeden Tag und Gott loben und danken für alles Gute, das er gemacht hat. Und wenn es immer wieder dasselbe ist, das macht gar nichts. Und es von Herzen machen, ihm wirklich danken, dich innerlich beteiligen. Amen. Solche Anbeter sucht Gott. Aber er hat ja noch was gesagt am Anfang. Ganz am Anfang wollte er von ihr was. Gib mir was zu trinken. Wasser, er wollte Wasser. Denn, wir können das nachlesen, er war erschöpft von der Reise. Er kam von der Reise und er saß jetzt erschöpft im Schatten. Er war durstig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du durstig bist und dir so richtig die Zunge am Gaumen klebt, dann bist du nicht so richtig glücklich. Wenn dann irgendjemand kommt, dann nervt der. Auch wenn du übernächtigt bist oder zu hungrig bist. Hat es jemand schon mal erlebt? Ja. Irgendwie willst du was essen, du musst was trinken und jetzt kommt noch irgendjemand und will was von dir. Dann bist du kurz angebunden, dann bist du genervt. Und manche von uns sind kurz angebunden und genervt, weil sie innerlich trocken sind. Okay? Außen um sie herum regnet es vielleicht, aber innerlich sind sie trocken. Bei Jesus ist es genau andersrum. Jesus ist äußerlich im Trockenen, aber innerlich ist er nass, ist er feucht, ist er beregnet, geht es ihm gut, preis dem Herrn. So, eine wichtige Sache, lass mal das festhalten. Dein Innenzustand ist wichtig. So, diese Frau, die ist jetzt innerlich trocken. Jesus dagegen ist innerlich voller Wasser. Er hat eine Quelle lebendigen Wassers in sich drinnen. Und das ist wunderbar. So, ja, und darüber reden sie jetzt. Aber im Natürlichen, rein im Natürlichen ist es so, dass Jesus jetzt mal Wasser braucht. Diese Frau, die ist innerlich ausgetrocknet, Jesus ist äußerlich ausgetrocknet im Körper. Und so bittet er sie jetzt also um Wasser und er bietet ihr Wasser an. Du gibst mir natürliches Wasser und ich gebe dir lebendiges Wasser. Du unterstützt mich im Natürlichen, sodass ich flüssig bin, und ich unterstütze dich geistlich, dass du flüssig bist. Merkt ihr da was? Jesus will was von dir. Der Leib Christi, der will Wasser von jemandem. Für mich ist es so, also zu mir hat der Herr darüber gesprochen, das so ausgedrückt, quasi ist eine Aufforderung, mach was mit deinem Wasser. Unterstütz jemanden anderen mit dem Wasser, das du schöpfst. Manche wollen sagen, oder manche hören mich und sagen, nö, wer weiß, wo es hingeht, dieses Wasser. Aber es sollte möglich sein, ja. Oder es ist sogar ziemlich notwendig, dass du andere beteiligst an deinem Wasser. Und wenn das eine Kinderpatenschaft ist mit irgendeinem Programm, es gibt ja massenweise welche, dass du irgendwo ein Kind unterstützen tust in Indien oder in Afrika oder sonst wo, gibt ja diese Patenschaften, ihr wisst schon. Irgendwas musst du da machen. Das ist quasi ein Signal an Gott, hey, schau mal, ich kümmere mich hier nicht nur um mich, sondern auch um andere. Zu manchen kommt der Herr und sagt tatsächlich, buchstäblich, gib mal was zu trinken. Schau, der Leib Christi, der muss flüssig gehalten werden. Dafür gibt es dann im Gegenzug wieder was anderes. Gibst du mir Wasser, sagt Jesus, gebe ich dir Wasser. Das ist schon mein erster Schritt. Wenn wir schon dabei sind. Es ist im Alten Testament auch mal so. Da kam auch ein Prophet an eine Quelle und hat eine Frau um Wasser gebeten. Gib mal was zu trinken, schöpf was zu trinken, sagte Elia zu der Witwe vor den Toren der Stadt Zarpat. Erinnert euch? 1. Könige, Kapitel 18, Kapitel 19. Dort wird er zu ihr hingeschickt. Der Herr sagt zu ihr, in der Zeit der Hungersnot wohlgemerkt, in der Zeit der Dürre. Er sagt, geh nach Zarpat, dort habe ich einer Frau befohlen, einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Und diese Witwe, wir wissen es ja mittlerweile, ist genauso pleite wie er. Elia hat gar nichts mehr, diese Witwe hat noch ein wenig. Mehl und Öl, ganz, ganz wenig, nur für sich selber und ihren Sohn. Und Elia kommt und sagt, gib mir was zu trinken. Und diese Frau, die geht tatsächlich und gibt ihm was zu trinken. Sie geht auf ihn zu. Und dann sagt er, bring mir was zu essen auch gleich noch. Und dann jammert sie und klagt ihr Leid. Ich hab nichts. Und Elia sagt zu ihr, so spricht der Herr, wenn du mir jetzt was gibst, dann wird das Öl im Krug und das Mehl im Kasten nicht alle werden. Überall wird die Dürre herrschen, aber bei dir im Haus nicht. In anderen Worten, du kriegst hier, gute Frau, gute Witwe, einen neuen Anfang. Du bist am Ende mit deiner Versorgung, du kriegst von mir einen neuen Anfang, wenn du mich beteiligst, sagt der Prophet. Und diese Frau ist helle genug, dass sie sagt, also gut, was habe ich schon zu verlieren? Was habe ich zu verlieren? Sie war innerlich zerbrochen genug, dass er darauf eingegangen ist. Naja, und was ist passiert? Tatsächlich ist sie versorgt worden, diese ganzen Jahre über. Wenn alle anderen gelitten haben um sie herum, hat sie nicht gelitten. Lass das mal ruhig ein bisschen zu dir sprechen. So, sag mal mit mir, die segnende Seele wird selbst gesättigt, sagt Salomo. Steht tatsächlich in den Sprüchen. Na, wunderbar, halten wir mal fest, damit ging es an. Aber gut, was macht Jesus jetzt? Jesus sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ja, ich habe keinen. Dann sagt er ihr, genau, 5 hast du gehabt, mit dem, den du jetzt hast, mit dem bist du nicht verheiratet. Und sie ist halt so platt und sagt, Herr, du bist ein Prophet, wie muss ich Gott anbeten? Wie mache ich Kontakt mit Gott? Hilf mir! Und er sagt, bet an im Geist und in Wahrheit. Du musst nicht warten, bis wieder Sabbat ist, um Gott dein Leid zu klagen, sondern du kannst es überall tun. Du kannst ständig mit ihm reden und überall und beteilige dein Herz. Und sie sagt, ja, eines Tages kommt der Messias und der wird uns dann sagen, wie wir leben sollen und wo es lang geht. Der wird uns einen neuen Anfang geben. Und Jesus sagt, ich bin es. Du musst nicht mehr weitersuchen. Der Messias sitzt vor dir. Ich bin es tatsächlich. Und sie ist so platt. Sie schaut ihn an und sie ist begeistert. Sie ist durchfährt sie. Sie merkt, er ist es wirklich. Er hat es. Die ganze Ausstrahlung, alles da stimmt, alles. Und was er dann gesagt hat, das kann nur er wissen. Ich meine, wo soll er das sonst her wissen, dass ich 5-mal verheiratet war und eine gescheiterte Existenz eigentlich bin? Dass ich auf dem Schlauch stehe die ganze Zeit und mich niemand leiden kann? Oh Mann, ich habe den Messias gefunden. Ich denke, ich sage es nicht nur meinen ehemaligen Männern und dem Typen, mit dem ich jetzt zusammenlebe, sondern ich sage es allen in der Stadt. Sie lässt ihr Schöpfgefäß stehen und dann sprintet sie zurück in die Stadt und sagt, ich habe einen getroffen, der genau Bescheid weiß über mich. Das ist ja eigentlich nichts, mit was man Reklame macht. Er hat mir alles gesagt. Schau, das hilft bei der Glaubwürdigkeit dieser Frau. Weil, versteht ihr, mit dem Versagen geht keiner hausieren. Die hat mir gesagt, wie oft ich versagt habe. Hat er. Die denken sich, oh, tatsächlich? Du stehst mal nicht im Mittelpunkt deiner Story, sondern die hat dann gesagt, wo es lang geht und das hat dich überzeugt. Und dann gehen die Leute also raus, die Männer der Stadt gehen raus. In der Zwischenzeit ist es aber so, dass die Männer, dass seine Jünger zurückgekommen sind. Seine Jünger kamen zurück zum Brunnen und sie haben gesehen, dass er mit einer Frau redet und die sind alle total entsetzt. Die sagen, was macht der Rabbi, dass er mit dieser Frau spricht, mit einer Samariterin und mit einer Frau noch dazu? Ist doch vollkommen gegen die Sitten. So, der ist also völlig konsterniert und die Frau merkt auch, jetzt ist er irgendwie nicht mehr, jetzt ist er hier nicht mehr richtig. Sie will jetzt gehen, aber sie hat ja auch einen Grund. Sie geht jetzt also zurück, aber sie lässt ihren Krug stehen. Und jetzt, die Jünger hatten ja auch keinen Krug, wisst ihr, kein Gefäß zum Schöpfen. Aber jetzt haben sie eins da stehen. Und jetzt bedienen die sich schamlos und trinken aus ihrem Krug. Der Meister zuerst und dann alle anderen auch, die mit dabei sind. Überlegt ihr das mal. Sie hat das Wasser geschöpft und jetzt bedienen sich andere dran. Und es ist nicht schlimm, im Gegenteil, es ist ein Segen. Denn dort, wo das Wasser in ihrem Krug herkam, aus Jakobs Brunnen, da ist immer noch Wasser, da ist immer noch Wasser. So, sie gibt jetzt halt so weg, mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig, je nachdem, wie du das sehen willst. Sie gibt, was das Zeug hält, in Anführungszeichen, quasi automatisch, aber es ist ja noch mehr im Brunnen. Es kommt was nach und ich sage dir mal eins, Jesus hat ihr einen neuen Anfang gegeben und ihr Leben verändert. Was passiert jetzt mit ihr? Sie hat jetzt einen solchen neuen Anfang in ihrem Herzen bekommen. Der Herr hat ewiges Leben in sie quasi hineingekippt, einen Regen des Lebens, die Quelle ewigen Lebens hat angefangen in ihr zu plätschern. Und sie ist ganz automatisch, ohne dass ihr das jemand sagen musste, zu einer Evangelistin geworden. Sie hat plötzlich überall, wo sie hinkam, über Jesus geredet. In jeden Laden ging sie rein und hat von Jesus gesprochen. Ganz von selber. Es hat einen dezidierten Vorher-Nachher-Moment gegeben. Vorher war sie zerstört am Boden und sehr unzufrieden mit sich. Und jetzt hat sie einen neuen Lebensinhalt. Sie ist die Frau, die den Messias in diesem Dorf hier vorgestellt hat. Sie hat das ganze Dorf auf den Messias hingewiesen. Die Männer im Dorf haben ihn dann gebeten, bleib doch bei uns. Und das hat er gemacht. Er hat 2 Tage dort gepredigt und hinterher haben sich alle im Dorf bekehrt. Und kamen dann zu ihm und haben gesagt, wir glauben jetzt nicht mehr wegen dir, sondern wir haben selber erkannt, dass er der Messias ist. Jetzt ist sie eine Verkündigerin im messianischen Dorf. Und ich sage euch, das hat ihr Leben verändert. Das hat sie innerlich verändert. Schau, wenn du nämlich immer Misserfolg hast in Beziehungen, auf der Arbeit und überhaupt, dann macht dich das grandig, dann macht dich das genervt, dann wirst du schwer auszuhalten. Aber jetzt ist es so, dass Gott ihr Bestätigung gegeben hat, dass Gott ihr gesagt hat, hey, du bist in Ordnung für mich, es ist in Ordnung, so wie du bist, ich habe deinen Schrei gehört. Dann hat er sie benutzt und jetzt plötzlich hat sie Zufriedenheit im Herzen. Warum? Weil Gott sie benutzt hat. Schau, wenn Gott dich benutzt, dann gibt dir das Zufriedenheit. Glaubst du das? Wenn du es nicht glaubst, lies Johannes Kapitel 4, Vers 34. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Rabbi, komm, iss. Und Jesus sagt, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Und er sagt, hat ihm jemand was zu essen gebracht? Und Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Den Willen Gottes zu tun, sättigt. Mach dich innerlich zufrieden, mach dich satt, du bist dann gut drauf. Wenn sie dir blöd kommen, dann ist es nicht weiter wichtig. Schon bisher hat diese Frau immer bei Menschen nach Bestätigung, bei ihren 5 Männern und so, nach Bestätigung und nach Freude und nach Befriedigung, nach diesen Dingen gesucht. Und jetzt aber plötzlich hat sie den richtigen Mann getroffen, nämlich Jesus, der ihr innerlich verschafft hat, was Menschen ihr nicht geben konnten. Plötzlich war sie im Einklang mit Gott und plötzlich war sie innerlich zufrieden. Plötzlich ist sie runtergekommen von ihrem hohen Blutdruck, von ihrem ständigen Geätze. Plötzlich musste sie das nicht mehr tun. Sie musste nicht mehr alle anätzen, weil sie jetzt in Ordnung war mit Gott. Ihre Beziehung zu Gott war jetzt in Ordnung. Und nachdem die in Ordnung war, hat sie alle anderen Beziehungen auch in Ordnung gebracht. Und irgendwann hat sie sich dann entschieden, heirate ich den oder nicht. Und dann hat sie sich gedacht, naja, so schlecht ist er eigentlich gar nicht. Er hat sich ja auch bekehrt. Sie haben gemerkt, sie kommen ganz gut miteinander klar. Sie ist jetzt nicht mehr so hart und so scharf, weil sie jetzt Jesus im Leben hat. Haben sie geheiratet und alles war gut. Preis dem Herrn. So, geh auf Jesus zu. Wie gehst du auf Jesus zu? Erstens dadurch, dass du ihm was zu trinken gibst. Beteilige ihn an deinem Wasser, das du immer wieder schöpfen tust. Erstens. Zweitens, bete ihn an, in Geist und Wahrheit. Gott sucht solche Anbeter, heißt es. Das bedeutet, wenn er sie sucht, dann gibt es sie nicht wie Sand am Meer. Hast du das gehört? Wenn Gott Anbeter sucht, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten, dann gibt es nicht allzu viele, weil sonst müsste sie nicht suchen. Sei du ein Anbeter, wie Gott sie haben will. Lehn dich also jeden Tag zurück, mit nichts anderem im Kopf als Gott, und bedank dich bei ihm für die guten Taten, die er getan hat. Und wenn es dasselbe ist wie gestern, bedank dich nochmal und freu dich schon auf die guten Sachen, die Gott wieder auslösen wird und veranstalten wird in deinem Leben, für die interessanten Leute, die du treffen wirst. Bedank dich dafür, dass er deinen Weg ebnet, dass seine Engel deine Diener sind, berufen zum Dienst an dir. Dass da was geht, dass sich da was tut. Bitte ihn, dass er dich zur richtigen Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein lässt. So wie diese Frau, die eigentlich nur davonlaufen wollte vor allen. Obwohl sie das wollte, obwohl sie das gemacht hat, war sie genau die richtige Person. Gott hat es so hingedreht. Gott, nicht du. Er hat ihr geholfen, wo sie sich nicht selber helfen konnte. Er hat ihr ein neues Leben gegeben. Gott will auch dir ein neues Leben geben. Ja, einen neuen Anfang, finde ich wunderbar. Wie kann man Gott noch gefallen? Was hat der Herr in der Vergangenheit von Leuten haben wollen? Ich sag's euch. Ich habe mal ein paar Notizen dazu gemacht und ich sage euch, was der Herr noch haben wollte bei manchen Leuten. Bei Elia wissen wir auch. Sie sollte ihm Wasser geben und dann was zu essen und dann war alles gut. Gott, ich sag's nochmal, muss was Anspruchsvolles von dir wollen, denn nur das, was ein bisschen schwierig ist für dich, das stimuliert deinen Glauben und es zieht dich raus aus dem Funk, wie sagt man da auf Deutsch, aus der schlechten Laune, aus dieser miesen Laune, aus dieser dauermiesen Laune, zieht er dich raus und lässt dich nach vorn schauen. Wie gesagt, das passiert nur dann, wenn dich das ein wenig was kostet. Stimuliert dann deinen Glauben und überwindet die magnetische Kraft, die die Vergangenheit auf dich ausübt. Plötzlich blickst du nach vorne. Schau, bis jetzt gehst du durchs Leben, erwartest nicht allzu viel und hast du diesen leicht verwelkten Blick. Wenn jemand dich anschaut und du denkst an nichts und du bist nicht gerade im Gespräch mit jemandem, dann schaust du dein Gesicht an und denkst sich, diese Person ist nicht glücklich. Und der Herr möchte das ändern. Er möchte, dass du innerlich weißt, hey, hallo, du hast Gründe, dich zu freuen. Es geht aufwärts. Gute Sachen werden dir passieren. Ich bin mit dir. Wenn Gott mit dir ist, wer kann gegen dich sein? Er wird dir den Weg ebnen und du wirst wieder was zu lachen haben. Er wird dir gute Ziele geben, Dinge, die du tun kannst, und dann ist er mit dabei. Wenn du jetzt nämlich ein Christ bist und du empfindest, ja, innerlich bin ich so ausgebrannt, leer, dann will er was von dir, das du bisher noch nicht getan hast. Dann will er was, wahrscheinlich was Leichtes, das du bisher ihm nicht gegeben hast. Denn Gott sagt, Jesus sagt, ich gebe dir eine Quelle, die Wasser plätschern lässt ins ewige Leben hinein. Das bedeutet in alle Ewigkeit. In anderen Worten, innerlich soll es dir nie schlecht gehen, egal wie es äußerlich ist. So wie Jesus in der heißen, glühenden Sonne saß, ja, im Staub Samarias und über andere Leute geweissagt hat und denen Wasser des Lebens gegeben hat. Halleluja. Also, der Herr möchte, dass du mit Herz und Hirn nach vorn schaust und aus den Gedanken da Vergangenheit ausbrichst. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Was will der Herr von dir? Was könnte er von dir wollen? Schau, zu den Jüngern hat er zunächst einmal gesagt, folgt mir nach. Die haben keine Ahnung gehabt, was der Messias überhaupt will, dass er an einem Kreuz enden wird. Die haben gedacht, er endet am Thron. Und Jesus hat es jetzt nicht erklärt, er hat einfach nur gesagt, folgt mir nach. Wenn du Jesus nachfolgst, dann schaust du immer auf seine Füße quasi, wo er hingeht, damit du genau dort hingehst, wo er auch ist. Amen. Und dann magst du, was du ihn tun siehst. Dann magst du ihn nach. So, die haben am Anfang nicht verstanden, was er wollte eigentlich, aber sie haben ihn nachgemacht. Und dadurch, durchs Nachmachen Christi, haben sie sich verändert. Also, Jesus möchte die Hauptperson und die Richtschnur in deinem Leben sein. Er möchte derjenige sein, der zu dir sagt, was richtig und falsch ist. Du orientierst dich an Jesus. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, orientier dich. Okay, jetzt zu Paulus. Paulus sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Oh, ihr Lieben, das ist auch nochmal gut. Wenn du einen Auftrag von Gott bekommen hast, ein Talent von Gott bekommen hast, dann will Gott, dass du dieses Talent jetzt auslebst. Wenn du besonders gut rechnen kannst, dann ergreif einen Beruf, in dem du gut rechnen kannst. Wenn du gut schreiben kannst, hey, dann schreib in Gottes Namen. Wir brauchen Leute, die gute Sachen schreiben. Entwickel dein Talent, das du hast. Paulus sagt, wehe mir, wenn ich das nicht tue. Gott hat seinerzeit gesprochen, Apostelgeschichte 13, sondern mir Barnabas und Paulus aus zum Aposteldienst, dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Das haben sie gemacht. Dann sind sie ausgezogen und haben die Welt bekehrt. Und Paulus sagt, wehe mir, wenn ich das nicht tue. Es kann gut sein, dass du innerlich auf dem Schlauch stehst, weil du nicht magst, was Gott von dir will. In anderen Worten, weil du nicht den Beruf hast, den Gott für dich hat. Oh, oh. Lass mir noch was eingehen. Seid ihr noch da? Okay. Mose, der Hirte in der Wüste. Brennender Dornbusch, da waren wir schon mal. Gott sagt, Mose, zieh deine Sandalen aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Mose zieht die Sandalen aus und steht dann barfuß da. Die Herren haben Sandalen getragen, die Diener sind barfuß gegangen. Wenn du vor Gott stehst, ist es nur richtig, barfuß zu sein. Du Diener, er Boss. In anderen Worten, Respekt, Furcht Gottes. Mose, was jetzt kommt, ist wichtig. Nimm das bitte ernst. Und dann sagt er, ich habe eine neue Aufgabe für dich. Bisher ist es doch so, dass du hier in der Wüste lebst und eigentlich vollkommen unter deinen Möglichkeiten brauchst. Du brauchst doch eigentlich was Neues. Du brauchst einen neuen Anfang. Mose, ich gebe dir einen neuen Anfang, wo du richtig deine Begabungen ausleben kannst. Und Mose sagt, ach Herr, ich habe keine Lust, ich will nicht nach Ägypten, ich will nicht der Befreier des Volkes sein, such dir einen anderen. In anderen Worten, ich habe mich so an meinen unbefriedigenden Job gewöhnt. Da weiß ich wenigstens, was ich habe. Wenn ich jetzt mich auf die neue Arbeitsstelle einlasse, dann kann es sein, dass es wirklich schwierig wird, dass es kompliziert wird, dass es vielleicht schwieriger wird, als ich das will. Und Gott sagt aber, hey, du hast keine Wahl. Ich will, dass du gehst. Du bist von mir das berufene Werkzeug, das auserwählte Werkzeug, um Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Ich habe hier eine neue Arbeitsstelle für dich und jetzt setze ich gefälligst in Bewegung. Und Mose sagt, ich habe keine Lust, nein. Und Gott sagt, wehe dir, wenn du nicht gehst. Kann sein, dass Gott für dich auch einen neuen Beruf hat, eine neue Arbeitsstelle für dich hat und du klammerst dich an die alte, obwohl sie dich nicht befriedigt, weil du da weißt, was du hast. Ich habe mal vor vielen Jahren in einer Fabrik gearbeitet. Nach etlichen persönlichen Scheitern, gerade nachdem ich mich dann also bekehrt habe, ja, habe ich dann in der Fabrik angefangen zu arbeiten, immerhin. Und als ich dann gesagt habe zu meiner Mutter, hey, ich gehe auf die Bibelschule nach München, hat sie gemeint, ach Bob, bleib doch in der Fabrik, da weißt du, was du hast. Ich hab gemeint, Mama, ich bin so berufen, das Evangelium zu predigen und nicht in der Fabrik zu buggeln. Das mache ich jetzt zeitlang, weil ich Kohle brauche. Aber dann mache ich was anderes. Sicherheitsdenken. Hast du vielleicht auch dieses Sicherheitsdenken, das dich gefangen nimmt? Es kann gut sein, dass der Herr einen Job für dich hat, der dir zu schwer ausschaut. Aber denk dran, wenn du mit Gott gehst, dann hilft er dir. Weil Sachen zu machen, die du auch ohne Gott kannst, hey, das kann ja jeder. Aber Gott will dir eine Hilfe sein, wo du dir selber nicht helfen kannst. Das ist es ja. Das ist ja gerade, verstehst du? Das Ding. Also, das war jetzt Mose. Mose ist dann gegangen und er hat Riesenprobleme gehabt. Wir wissen es mit dem Volk, mit Pharao. Aber Gott hat ihm das kompensiert. Ja, es war so, dass er mit einem nördlichen und mürrischen und trotzigen und rotzigen Volk zu tun hatte. Und mit einem bockigen Pharao. Aber gleichzeitig hat sich Gott ihm auch geoffenbart, wie kaum je einem Menschen zuvor. So, wenn also du mit großen Problemen zu tun hast, dann kommt Gott und kompensiert es mit großen Erlebnissen Gottes. Siehst du wieder und wieder. Jesus ging ans Kreuz, dafür wurde er mit dem Thron belohnt. Er hat jetzt Erlebnisse mit Gott wie kein anderer Mensch, ja, wenn man das mal so sehen will. Und ja, Mose hatte wirklich Probleme mit dem Volk und mit dem Pharao, aber wie hat Gott sich verherrlicht durch diesen Mann? Seit seiner Zeit spricht irgendjemand jeden Tag irgendwo auf der Welt über Gott, über Mose. Das ist der Hammer. So, ein Hammermann. Gut, lass dich also ruhig mal auf was Neues ein. Es kann sein, dass du deswegen dich so trocken fühlst, weil du im falschen Job unterwegs bist. Danke für das donnernde Amen. Ich weiß, die Sonne sticht und es ist heiß. Zumindest auf dem Bild hinter mir. Hagar. Hagar war auch so eine giftige Person, hat sich mit ihrer Chefin überworfen, weil sie Sachen konnte, die ihre Chefin nicht konnte. Schwanger werden zum Beispiel. Oh, die Zeiten damals. Aber die beiden haben sich dann so gekabbelt, Chefin und Mitarbeiterin, dass die Mitarbeiterin davon gelaufen ist. Sie hat einfach gekündigt, alles hingeschmissen. Soll sie doch machen ohne mich. Aber Gott ist sie begegnet und hat sie, was? Hat sie zurückgeschickt. Hagar, was machst denn du hier? Geh zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Kann sein, dass alles, was der Herr von dir will, ist es, dass du gefälligst ab und zu die Klappe hältst und nicht alle beglückst mit deinem Hochmut und dauernd dir raushängen lässt, dass du Sachen so viel besser kannst als alle anderen. Dass du einfach die anderen nicht mit deinen Launen terrorisierst. Ja, es ist schwierig für die Sarah zu arbeiten, weil die ja auch ziemlich zickig sein konnte. Sarai übrigens heißt die zänkische, oder wenn man es besser übersetzen will oder angenehmer übersetzen will, heißt die Streitbare. Aber wer will schon die ganze Zeit eine Streitbare oder eine zänkische Frau um sich herum? Oder Mann entsprechend. So, die musste sich dann ein wenig in Demut üben und das hat in ihr die Freiheit und den Segen freigesetzt. Und bei Gideon war es nochmal anders. Gideon sollte das Volk Israel, das bedrängt wird von feindlichen Mächten, befreien als General. Und Gott kam zu ihm, hat ihn einen siegreichen Held genannt und Gideon sagt, ich bin der Letzte in meines Vaters Haus und wir sind die Letzten in unserem ganzen Stamm. In anderen Worten, wer bin ich, dass ich Israel helfen könnte? Und Gott sagt, mit mir kannst du das, allein kannst du das natürlich nicht, ich helfe dir. Und dann kommt schon die erste Aufgabe. Er sagt, Gott sagt zu Gideon, ich will, dass du den Baalsaltar im Haus deines Vaters niederreißt. Auf Deutsch, ich will, dass du dich vor der ganzen Firma irgendwann mal, wenn es Gelegenheit ist, endlich zu mir bekennst, dass du dich, oute dich, dass du ein Christ bist. Lass allen anderen wissen, dass du ein Christ bist. Bei manchen ist das schon vielleicht das Einzige, was er zunächst einmal von dir will, dass du bekannt machst, du bist ein Christ. Weil viele sind ja U-Boot-Christen. Kein Mensch, wenn man die anschaut, kein Mensch würde denken, dass da Jesus drin steckt, unter dieser Wasserfläche, unter dieser Stillen. Lass die Leute wissen, dass du Christ bist. Die schauen dich in Zukunft dann anders an. Durch den Jesus-Filter. Und das ist auch gut für dich. Du verhältst dich dann nämlich wahrscheinlich anders. Wenn die anderen wissen, dass du Christ bist, wirst du dich christlicher verhalten. Oh, danke für das donnernde Amen. Ist so. Ich bitte den Herrn, dass er dir da zeigt, was du tun sollst. Ganz kurz, noch drei Punkte. Wirklich, wirklich kurz, okay. Elisa war ein Bauernbub, ein reicher Bauernbub. Und er hat gerade gepflügt. Und da kam der Prophet Elia aus dem Gebüsch und hat seinen Mantel genommen und hat ihm diesen Mantel umgeworfen. Und plötzlich hing der Prophetenmantel dem Elisa auf den Schultern und er denkt sich, boah, ich verstehe, was das bedeutet. Der will, dass ich ihm nachfolge, der will, dass ich auch ein Prophet werde. Boah, ist ja super. Und dann hat Elisa etwas Wichtiges gemacht. Er hat die Rinder, mit denen er gepflügt hat, und den Pflug, mit dem er gepflügt hat, hat er hergenommen und hat sie, die Rinder, geschlachtet und mit dem Pflug hat er das Feuer geschürt. Dann hat er die Ochsen gegrillt, hat ein riesen Volksfest gemacht und dann ist er dem Elia nachgefolgt. Elisa hat die Brücken abgebrochen. In anderen Worten, er hat ein für alle Mal sich entschlossen, ich folge Elia nach. Und wir entscheiden uns ein für alle Mal, wir folgen Jesus nach. Amen. Und das dürfen dann ruhig alle wissen, aber das ist eine Entscheidung, die ein für alle Mal steht. Der Herr will was von uns, er will dich benutzen. Auch auf dir liegt ein Prophetenmantel. Auch auf dir liegt ein Teil der Salbung und des Mantels Christi Jesu von Nazareth. Weißt du das? Du hast Fähigkeiten von Gott bekommen, die nur du ausführen kannst. Gaben, die nur du hast. Er will dich. Ab und zu bist du die Frau aus Samarien, die Jesus was zu trinken gibt. Du dienst dem Leib dann. Das hat er für dich. Okay, das war der erste. Der zweite ist Josef. Josef wurde aus dem Gefängnis geholt, vor den Pharao, weil der Pharao einen Rat von ihm gebraucht hat. Und jetzt ist es so, dass Josef viel gelitten hat unter dem Rechtssystem des Pharao. Viel gelitten hat unter diesem Rechtssystem. Es war sehr unfair. Es hat ihn auf Hörensagen hin verurteilt. Und jetzt plötzlich kommt er aus dem Gefängnis heraus und wird vor den Pharao gebracht. Und jetzt geht er natürlich auch an dem Chef der Leibwache des Pharao vorbei. Weiß jemand, wie der heißt? Potiphar. Und der hatte doch eine Frau, richtig? Und die ist jetzt natürlich auch da. Und jetzt stell dir mal vor, da steht Potiphar, da steht seine Frau, da stehen die anderen Höflinge. Und jetzt kommt Josef aus dem Gefängnis heraus. Und er schreitet jetzt auf den Pharao zu. Und neben ihm stehen Potiphar und seine Frau. Aber Josef vollbringt jetzt eine charakterliche Meisterleistung. Er ignoriert Potiphar und die Frau vollkommen. Er konzentriert sich auf das, was der König von ihm will, und dann berät er den König kompetent. So kompetent, dass der König ihn sofort zum Generaldirektor der ganzen Firma macht. Auf was will ich raus? Josef ist in der Lage, das Alte, die Kränkungen, die er durch diesen Rechtsstaat, durch diesen fehlerhaften Rechtsstaat bekommen hat und durch diese Personen, die jetzt hier anwesend sind, zu vergessen. Hast du das gehört? Er hat ihnen das nicht nachgetragen. Manche von uns tragen Leuten Dinge nach, die vor 20, 30 Jahren passiert sind. Und Leute, ich weiß genau, von was ich rede. Ich habe mich mal in einer Gemeinde irgendwo beworben. Die haben mich auch genommen. Als Co-Pastor, als ganz, ganz junger Mann. Das war vor vielen, vielen, vielen Jahren. Vor fast 40 Jahren. Und der Pastor, also ich kündige und die kündigt die Wohnung. Und dann schreibt der Pastor mir einen Brief, gerade wenn ich also umziehen soll. Und er sagt, hey, wir nehmen dich doch nicht. Aus dem Grund. Dann stehst du da, quasi auf der Straße. Ich hätte das dem ewig vorhalten können, aber ich habe mir gedacht, hey, Gott ist Herr im Himmel und ich bin in seiner Hand. Dann hat Gott es so gewendet, dass alles doch noch gut geworden ist. Und dann ein paar Jahre später war es so, dass der mich eingeladen hat, für ihn zu predigen. Nachdem ich mich also angeboten habe und ihm signalisiert habe, ich würde gern, da steht nichts mehr zwischen uns. Das ist notwendig, dass wir das können. Das Wort Gottes sagt, und zwar im 3. Mose 19, 18, trag den Kindern deines Volkes nicht nach, ich bin der Herr, dein Gott. Und denk dran, das, was die zum Schaden gedacht haben, das kann dir zum Segen gereichen. Wenn du dich innerlich zum Herrn wendest, dann sagst, Herr, Gott im Himmel, ich vertraue dir. Wenn du nicht bitter wirst und nicht dich abwendest von ihm, sondern ihm vertraust. Amen. Also wichtiger Punkt, vergib den anderen Leuten und vertraue, dass der Herr dir hilft. Und dann mein letzter Punkt jetzt, die Jünger, die waren ja ganz verblitzt, nachdem Jesus gestorben war. Die sind aus allen Wolken gefallen. Sie haben auch einen neuen Anfang bekommen. Der auferstandene Jesus ist ihnen erschienen und hat in Apostelgeschichte 1, 4 zu ihnen gesagt, geht nicht aus Jerusalem weg, bis angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Er wollte, dass sie sich im Obersaal versammeln. Das haben sie jeden Tag gemacht. Und dort ist zunächst einmal nichts passiert. Und meine Frage an dich ist jetzt, gehst du auch regelmäßig in den Obersaal? Der Herr sagt, geh in den Obersaal, dort wird der Geist Gottes fallen. Aber der fiel nicht am ersten Tag, nicht am zweiten, am dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neun. Das war langweilig. Die kamen in die Gemeinde und es ist nicht viel passiert. Bis dann eben doch der Geist Gottes eines Tages gefallen ist. Aber da waren diese Tausende, die Jesus nachgefolgt sind, zusammengeschrumpft auf dem Hattenkern von 120. Es waren nur noch 120 da, als der Geist Gottes fiel und sie erfüllt hat mit dem Heiligen Geist und Pfingsten hat stattgefunden. Sie haben in Sprachen gebetet und sie haben Geschichte gemacht. Diejenigen, die im Obersaal geblieben sind, die regelmäßig gekommen sind in den Obersaal, die haben einen neuen Anfang bekommen. Die waren der Grundstein für das ganze neue Reich Gottes, das der Herr gebaut hat. Amen. So ja, die Aufforderung ist also, kling dich ein, schalt ein regelmäßig. Oder komm regelmäßig, wenn du in der Gegend bist und feier Gottesdienst mit. Nicht nur, dass du das Wort Gottes hörst, sondern du lobst und preist Gottes auch. Immer eine wunderbare Gegenwart Gottes, wenn wir den Herrn loben und preisen. Amen. Also mich hält es manchmal hier gar nicht da vorne, ja. Muss mich direkt zusammenreißen, dass ich Franke bleibe und nicht zum Samba-Tänzer werde. Das gibt's. Okay. Amen. Okay, und du sagst jetzt vielleicht, hey Pastor, hör mal, ich befinde mich ein bisschen in der Situation wie diese Frau aus Samaria. Ich habe Jesus noch nicht wirklich kennengelernt. Dann ist jetzt dein Moment. möchte die Gelegenheit geben, Jesus jetzt in dein Leben einzuladen. Lass uns alle miteinander beten. Sag einfach mit mir: Herr Jesus, komm in mein Leben. Mach mich neu und vergib mir meine Sünden. Ich empfange ewiges Leben jetzt. Amen. Und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes und die Quelle lebendigen Wassers ist jetzt aktiv in dir. Es geht aufwärts. Amen. Und für uns anderen, lass uns einmal die Augen zumachen und denk mal einen Moment nach. Was ist es, was der Herr von dir will? Wenn du dich innerlich trocken fühlst, wenn du empfindest, Mann, ey, ich stehe auf dem Schlauch, es gibt mehr. Es gibt eine Kleinigkeit, die der Herr von dir will. Das merke ich ganz stark in meinem Herzen. Der Herr spricht zu deinem Herzen und sagt dir, was er von dir will. Es ist eine Kleinigkeit, aber diese Kleinigkeit ist ein Akt deines Glaubens. Und der setzt die Kräfte Gottes frei. Dann kommt der nächste Schritt und dann der nächste und dann der nächste. Und dann merkst du richtig, wie es dich nach oben zieht. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns sprichst und uns zeigst, was wir tun sollen, Herr. Vater, gib Licht und gib uns einen neuen Anfang nach deiner Verheißung. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du Wissen jetzt ausgiehst, Erkenntnis ausgiehst, uns klar und deutlich sehen lässt, was Sache ist, was wir tun sollen. Vater, wir empfangen es in Jesu Namen. Amen.